Ich würde jetzt einfach mit einer Begrüßung, also wir stellen uns jetzt einfach vor, da ist irgendein Jingle gelaufen oder so.
Mhm.
Und wobei ich mich gerade frage, fangen wir mit einem Jingle an oder fangen wir einfach an zu sprechen? Und dann kommt ein Jingle. Fragen, über die wir uns keine Gedanken gemacht haben.
Ich glaube, ich finde die zweite Variante besser.
Weißt du was? Dann spielen wir jetzt genau hier das Jingle ein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast mit dem Namen Offenblende. Und auch wenn das jetzt erstmal nach einem Fotografen-Klischee klingt, hey, Offenblende, wir haben uns da ein klein bisschen mehr bei gedacht. Da wollen wir gleich aber nochmal drauf eingehen. Damit ihr aber wisst, wem ihr hier eigentlich gerade zuhört, haben wir uns gedacht, stellen wir uns erstmal ganz kurz vor. Vielleicht fängst du an, damit ich nicht die ganze Zeit rede.
Und, oh je. Ja, was gibt's da groß zu sagen? Also mein Name ist Jan, ich kratze so um die 30 Jahre herum. Hauptberuflich bin ich so in der technischen, / wissenschaftlichen Schiene unterwegs. Aber um unsere Hauptberufe soll es, glaube ich, auf dem Podcast so gar nicht gehen, sondern halt eher um die Fotografie. Ja, beim Thema Fotografie, ich habe mich da so ein bisschen in die Schwarz-Weiß-Fotografie verliebt. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Gerade was das Thema angeht, Emotionen bin ich immer dabei und generell People-Fotografie und zwischendurch mal ein bisschen People-Fotografie. Mit allem anderen kann ich relativ wenig anfangen. Ja, ich glaube, das soll es erstmal so im Großganzen zu mir gewesen sein und ich würde jetzt an dich weiterleiten.
Ich finde auf jeden Fall, dass das sehr abwechslungsreich ist bei dir mit People-Fotografie. da kann ich aber einhaken, bei mir ist es genauso. Ich fotografiere Menschen, weil mir das am meisten Spaß macht. Mhm. Mein Name ist Markus Boos. Ich bin mittlerweile dann 42 schon. Auch nicht mehr so lange, aber ich genieße die 42 noch, solange sie mir noch bleibt. Fotografieren auch schon jetzt eine ganze Weile, 2010 oder sowas, mit Leute angefangen. Leute fotografieren. Macht immer noch Spaß. Und ja, ich mag halt eigentlich alles, was mit dem Thema Fotografie zu tun hat. Thematisch, technisch, künstlerisch. Von der Bildbearbeitung her, vom Fotos machen her, finde ich alles interessant. Und wenn man zu dem Thema noch einen Podcast machen kann, dann bin ich da auch sofort dabei. vielleicht nehme ich das mal so als Überleitung und kurz was zu sagen, wie jetzt die Idee mit dem Podcast entstanden ist. Mhm. Die ist entstanden, weil den Jan und mich uns verbindet, dass wir uns hin und wieder mal meistens per WhatsApp Fragen zur Fotografie gegenseitig an den Kopf schmeißen und das wie so Sparringspartner dann durchkauen und die verschiedenen Seiten hin und her schicken. Und jetzt war es vor einiger Zeit so, dass ich zu Gast sein durfte bei den Fotobuddies, die einen Podcast machen, den ich auch an der Stelle einfach nur empfehlen will. Und es ist auch nicht so, dass wir uns gedacht haben, hey, das ist eine gute Idee mit dem Podcast. Wir machen das jetzt den Fotobuddies eigentlich einfach nach. Wir wollen das schon anders machen als die zwei, weil es kann nicht genug Podcasts geben zu dem Thema, finden wir, weil es gibt einfach mehr Tage die Woche, die man einen Podcast hören könnte, als die Fotobuddies, die alleine füllen könnten und auch die vielen anderen, die welche machen. Und wir schmeißen jetzt einfach noch einen mit rein und wenn euch das andere dann alles, wenn ihr das andere dann durchgehört habt, dann könnt ihr euch ja unseren anhören. Das ist so ein bisschen die Idee. Jedenfalls, dieser Podcast hat stattgefunden und das war auch dieselbe Zeit, in der Jan und ich uns gerade wieder diese WhatsApps hin und her geschickt haben und wir dann einfach realisiert haben, dass man eigentlich diese WhatsApps einfach so auch fast als Podcast senden könnte, weil wir beide dazu neigen, ellenlange Sprachnachrichten zu machen. Und ja, von da aus war es dann nicht mehr weit, bis wir uns dann einfach jetzt hier hingesetzt haben, aufs Sofa mit Plexiglasscheibe dazwischen wegen Corona und jetzt gerade einfach mal einen Podcast machen. Ja, erzähl mal, Namensfindung war natürlich ein Thema. Warum haben wir Offenblende genommen?
Ich glaube, das kann man relativ kurz und bündig erklären, auch wenn es sehr tiefgründig ist. Wir haben erstmal einen Namen gesucht und die erste Idee war, glaube ich, Two and a Half Fotografen. Hat den Hintergedanken, dass, wenn ich das erzählen darf, der Sohn von Markus auch so ganz langsam Interesse an der Fotografie zeigt und wir dann überlegt haben, hey, das wäre eigentlich eine coole Sache. Sind davon aber irgendwann abgekommen und dann hatte ich das Blende zweimal reingeworfen.
Weil zwei Leute, ne?
Weil erstens zwei Leute und auch so ein bisschen im Hintergedanken, dass man nicht immer nur Blende 8 nutzen sollte.
Ja. Ja. Und dann habe ich eingeworfen, dass Blende 8 mal ein YouTube-Kanal war.
Ja.
Und dass das irgendwie zu nah dran ist. Das ist ja so, als würde ich mich als Fotograf irgendwie 1978 nennen oder so. Was ja viele Leute machen, was ich immer ein bisschen albern finde.
Ja. Ja, und dann kamst du ja um die Ecke mit, wir können anstatt Blende 2 einfach Offenblende sagen. Es sagt im Endeffekt dasselbe aus, was die Technik angeht, hat aber noch den charmanten Vorteil, dass man diese zwei Wörter zusammen hat. Einmal das Thema offen und darum soll es in diesem Podcast auch so ein bisschen gehen. Wir sind jetzt nicht themenfixiert, sondern wir machen das einfach, weil es uns Spaß macht, weil wir da jetzt Bock drauf haben. Und es wird über alles in diesem Podcast gehen. Ich glaube, das kann man so schon ja, mal vorwegnehmen.
Genau, also das war auch ein bisschen der Gedanke, sich nicht einzugrenzen in den Themen. Also wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, wie man Dioramen mit Schlümpfen fotografieren kann, dann würde ich das gerne machen können.
Ja? Okay, gut, das wäre also schon mal das Thema für die zweite Folge.
Schlumpfdioramen.
Ja, der zweite Punkt ist halt das Wörtchen Blende, was ja dann doch irgendwie so ein bisschen darauf hinausschließen lässt, dass es im großen Rahmen hier dann doch um das Thema Fotografie geht und alles, was irgendwie damit zu tun hat, sei es die Menschen, die vor der Kamera stehen, was ein großer Punkt ist, die Menschen, die dahinter der Kamera stehen, vielleicht auch irgendwie die Kamera und die Blitze oder keine Blitze, wenn es mal wieder das Fensterlicht sein darf. Und so ist der Name irgendwie so ein bisschen entstanden.
Genau, also wir wollen Tellerrand, auch wenn wir haben eben zum Beispiel, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ein bisschen darüber nachgedacht, was heute das Thema sein soll im Podcast. Und da ist uns aufgefallen, dass alle Themen, die wir schon so im Kopf hatten, haben aber gewisse Vor- und Nachteile, sie im ersten Podcast anzuwenden. Und dann haben wir einfach beschlossen, dass wir jetzt mal anfangen, weil meistens ist es so, dass wir irgendwie sowieso zu einem Thema und dann von einem Hölzchen auf ein Stöckchen kommen. Und so soll das auch ein bisschen sein. Wir werden einfach gucken, wohin es läuft.
Meistens ist es auch so bei WhatsApp, dass ich ihm eine Frage stelle oder andersrum. Und die erste Nachricht ist da meistens irgendwie so 10, 20 Sekunden lang. Du, hör mal, ich habe eine Frage zum Blitz. Wie hast du das gelöst? Und zum Schluss geht es dann um ganz abstruse Sachen, wie könnte man Donald Trump mit seiner Perücke am besten abfotografieren?
Ja, das hatten wir zwar noch nicht, aber das ist auch eine sehr gute Frage. Ich, bei ihm sehe ich das Problem, aber eher beim Weißabgleich. Wie kriegst du da ordentliche Hauttöne hin? Also das ist doch fast unmöglich.
Das Problem mit dem Weißabgleich habe ich in der Schwarz-Weiß-Fotografie nicht.
Das ist übrigens die Lösung.
Ja.
Einfach Schwarz-Weiß-Fotos.
Ja.
Gut. Die Relevanz von Donald Trump sinkt zum Glück.
Gut.
Sehr.
Die Frage ist ja, die wir uns vorher gestellt haben oder was uns eben so wirklich präsent aufgefallen ist, dass wir nahezu die gleiche Technik haben. Wir benutzen beide primär eine D750 von Nikon. Mhm. Wir benutzen beide Blitze von Godox, die MS200 und 300. Wir haben fast die gleichen Lichtformer und mehr oder weniger vom Heimstudio auch fast die gleichen Maße, so im Großen und Ganzen, aber völlig verschiedene Bilder und eine völlig verschiedene Herangehensweise an die Technik.
Das stimmt. Ja, die Blitze habe ich ja quasi von dir übernommen. Du hattest dir die geholt und ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf Batterieblitze habe. Also Batterieblitze haben ihren Vorteil, aber wenn man dann doch feststellt, dass man sehr, sehr viel im Studio fotografiert, wo es halt Strom gibt, geht einem das mit den Batterien wechseln oder Akkus wechseln irgendwann doch ein bisschen auf den Zeiger. Mhm. Und naja, dann fand ich das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Genau, wenn wir hier Hersteller erwähnen, das muss man ja heutzutage immer sagen, ne, dann ist das einfach nur so, weil das zufällig so ist und wir uns den Kram gekauft haben. Wir werden für diesen Podcast nicht gesponsert, von keinem. Und wenn wir was Mist finden, sagen wir das. Und wenn wir was gut finden, sagen wir das. Lebt damit. Ja, du hast gerade angesprochen, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen bei gleicher Technik. Und genau. Ohne jetzt der erste Podcast darf, glaube ich, ein bisschen über uns sein, einfach damit man weiß, wer wir sind. Aber ich glaube, das ist dann später nicht mehr so relevant. Ich finde, also das ist uns ja gerade aufgefallen und dann haben wir beschlossen, wir reden jetzt nicht mehr ohne Aufnahme weiter darüber. Du hast ja schon irgendwie genau herausgestellt, wir haben die gleiche Technik, unterschiedliche Sachen entstehen, wobei du dich mittlerweile entfernt hast von ja künstlichem Licht, obwohl du drin fotografierst. Beschreib mal so ein bisschen dein Wandel im Stil.
Ui. Das wird schwierig sein, das Ganze jetzt auf 3 Sätze runterzubrechen. Das ist eher so ein Thema, was man in mehrere Podcasts runterrattern müsste. Angefangen vom, also fangen wir erstmal damit an, dass ich primär oder eigentlich ja nur Menschen fotografiere und primär Leute fotografiere, die relativ wenig Erfahrung damit haben, was bedeutet es, vor der Kamera zu stehen. Und ein Punkt davon ist mit Sicherheit, wenn man dann da steht und hat einen relativ komplexen Setaufbau, dass das erstmal abschreckend ist. Mhm. Und ich für mein Verständnis, gerade wenn es ums Thema ja, Gefühle zu zeigen, ganz viel Lachen. Also in meinen Bildern sieht man, hoffentlich, ganz oft Emotionen und ganz oft Lachen, dann ist das bei jemand, der neu im Studio ist und dann so eine Riesentechnik ist, der ist erstmal erschlagen. Mhm. Und für meine Bilder ist zu viel Technik in diesem Sinne kontraproduktiv, weil die Leute sich dann nicht mehr fallen lassen können und Emotionen zeigen können. Am Anfang habe ich anders fotografiert. Ich habe mich früher ganz viel von kann man ja ruhig sagen, Lionel Stief zum Beispiel inspirieren lassen. Es durfte sehr bunt sein, sehr ausgefallen und ich habe es geliebt, im Studio riesen Sets aufzubauen und bin dann davon aber immer so ein bisschen mehr abgewandert, weil ich auch nicht mehr so die Lust hatte, beim Set mich großartig um die Technik kümmern zu müssen. Das hat man ja einfach, wenn ich da 3 Blitzköpfe habe, dann muss ich mich auch um 3 Blitzköpfe kümmern. Und die müssen alle eingestellt werden. Und das ist wieder Zeit, die ich lieber anders investieren möchte beim Shooting. Und die Ergebnisse haben mir jetzt auch nicht so viel gegeben von den Emotionen her. Die Bilder waren zwar schön anzugucken, nice to have, aber die berührten einen jetzt nicht irgendwie auf einer sentimentalen Ebene. Mhm. Und dann bin ich so nach und nach in diese ja, Schwarz-Weiß-Richtung gefallen, weil ich der Ansicht bin, dass Schwarz-Weiß ich finde, Farben lenken ab. Gerade wenn es ums Thema sensible Sachen geht, dann ist irgendwie so eine knatschige Farbe oder so ein Hautton von Donald Trump, der wäre völlig fehl am Platz. Ich würde mich dann eher darum kümmern, wenn ich mir das Bild angucke und nicht mehr um das Lächeln, um das Grinsen, um das Lachen oder um das Weinen. Da habe ich einfach das Schwarz-Weiße für mich entdeckt. Und von der Technik her merkt man dann auch einfach, dieses Sensible lebt nicht davon, dass ich jetzt ein perfektes Kantenlicht hinter den Haaren habe. Dieses Sensible lebt ausschließlich davon, dass ich das Lachen sehe, dass ich die Emotion sehe und dafür brauche ich nicht 5 Blitze. Mhm. Und so bin ich davon immer so ein bisschen weiter weggegangen, habe mich sehr viel von zum Beispiel Andreas Jorns inspirieren lassen. Lieber Andreas, falls du das hörst, übrigens liebe Grüße. Hab mir dann Bildbänder gekauft und habe dann immer mehr ausprobiert, so hey, was ist das eigentlich und wie funktioniert das und wie funktioniert das für mich und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich auch gesagt habe, okay, jetzt gibt es Schwarz-Weiß, jetzt gibt es wenig Technik und jetzt nutze ich auch mal die Kamera, wofür die gemacht ist. Und das bedeutet dann in dem Fall auch, dass ich die ISO mal hochreiße und das stört mich überhaupt nicht. Also bei mir ist ISO 4000 in der Kamera völlig normal und stört mich nicht.
Okay, Zwischenfrage, also das, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, von den aufwendigeren Sets mit einfach viel Requisite, mit kompliziertem Lichtaufbau und diesen ganzen Sachen, weg zu vielleicht einer minimalistischeren Fotografie, ist das so ein bisschen dieses, kennst du diesen Effekt, wenn man sich Besuch einlädt und man will gleichzeitig was Cooles kochen und man stellt dann fest, dass man sehr, sehr viel Zeit in der Küche verbringt und kaum Zeit mit den Gästen. Und siehst du da, oder geht es dir da so ähnlich wie mir, dass du sagst, was ich eigentlich an der People-Fotografie interessant finde, ist natürlich zum einen das Foto als Ergebnis, aber zu einem gewissen Teil auch die Kommunikation während des Shootings mit den Leuten, mit denen ich die Fotos mache. Also dass dieses Zusammentreffen auch eine Rolle spielt.
Also erstmal das Thema mit dem Essen besser könnte man es wirklich nicht beschreiben. Ich fotografiere Menschen, um mit Menschen zu fotografieren und nicht um Menschen zu fotografieren. Und ich denke, das ist ein Riesenunterschied. Es kommt bei mir schlichtweg nicht vor, dass Leute ins Studio kommen und ich dann sage, schönen guten Tag, schön, dass du da bist, zieh dich bitte um, da vorne ist das Set und es geht los. Ich glaube, es ist bei mir, seitdem ich diesen Schritt gemacht habe, zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch diese eine Sparte. Noch kein einziges Mal vorgekommen, dass jemand da war und wir innerhalb der ersten 2 Stunden angefangen haben zu shooten. In den ersten 2 Stunden macht man alles, nur nicht shooten. Da geht es um Quatschen, um jemanden kennenzulernen. Man will ja mit seinen Bildern auch in einer gewissen Art und Weise oder im besten Fall eine Geschichte erzählen. Und das kann man, glaube ich, nur dann machen, wenn man diejenigen kennt. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, die Leute sollen mich ja auch kennen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Da kommen teilweise wildfremde Leute zu mir. Meistens sind es eher die Damen.
Das ist korrekt, das sind Damen. Ich habe es gesehen. Also die meisten, die du fotografierst, ich weiß nicht, warum du jetzt da innegehalten hast, worüber du nachgedacht hast. Aber
ich war mit dem Wort Damen gerade nicht einverstanden.
Was willst du sonst sagen?
Ich weiß es gerade nicht.
Mädels, könnten die Leute sagen, oh, der ist voll abfällig, wenn du Mädels sagst, wenn du Damen sagst. Ich meine, das klingt ungewohnt, weil wir das so nicht sagen würden wahrscheinlich, wenn es kein Podcast wäre. Aber es ist die korrekte Ausdrucksweise.
Na gut, dann steigen wir hier nochmal ein.
Das nehmen wir einfach so knallhart.
Ach, das nehmen wir einfach so knallhart. Na gut, okay.
Weil ich glaube, es ist wichtig, ist, dass klar geworden ist, was du sagen wolltest.
Ja, na gut, dann bleiben wir beim Thema Damen. Es sind dann meistens junge Damen, die zu einem wildfremden Typ kommen, der auch noch relativ jung ist. Und alleine diese Situation, sich vorzustellen, so, hallo, ich bin Jan, wir sind jetzt ungefähr gleich alt, bitte zieh dich schon mal aus im schlimmsten Falle. Ich komme gleich zu dir und mache dann Bilder von dir. Das ist so ein Bild in meinem Kopf, das finde ich furchtbar. Ich weiß allerdings leider von einigen Modellen, dass das teilweise an der Tagesordnung ist bei Kollegen. Und das möchte ich einfach anders angehen, weil ich finde, echte Emotionen kann man erst dann wecken oder erst dann zeigen, wenn man sich untereinander vertraut. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das kommt erst durch die Zeit. Und das kann ich nicht machen mit, hi, hier gibt's einen Kaffee und jetzt geht's los, sondern das darf auch gerne in meinem Vorgespräch passieren. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn man sagt, hör mal, ich möchte dich erstmal kennenlernen. Lass uns, wenn wir nicht gerade Corona haben, mal auf einen Kaffee treffen. Und dann quatscht man einen Nachmittag und trifft sich an einem zweiten Tag.
Ich finde das ganz witzig, weil wenn du Diskussionen hörst oder liest in Foren, Facebook und so weiter, wo es um die Frage geht, halt Umgang mit Modellen. Da siehst du, was das angeht, 2 völlig unterschiedliche Meinungen, sowohl von Fotografenseite als auch von Modellseite. Bei den Modellen, die das, sage ich jetzt mal, professionell, semiprofessionell machen, da wird eher die Meinung vertreten, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse und nicht einfach nur in so einer Bubble war und immer nur bei den Falschen gelesen habe, aber zumindest das, was ich gelesen habe und was ich jetzt erinnere, spielt da sehr oft dieser Gedanke eine Rolle. Da muss man sich nicht lange mit aufhalten. Das ist ja kein Dating und ich will mit dem Fotografen keine Freundschaft schließen oder sonst irgendwas, sondern da ist dann tatsächlich so der Gedanke, da ist eine Bildidee, die ist vorher besprochen worden, im Idealfall sind Moodboards rumgegangen, worüber sollen wir quatschen, lass uns loslegen. Das gibt's auch. Was ich verstehen kann, auch in dem Kontext Model als Hobby / Nebenjob, was es ja auch für manche ist, dann kann ich das irgendwie verstehen, dass man sagt, warum soll ich 2 Stunden Zeit damit verschwenden? Oder ich stelle mir auch gerade vor, ich meine, wir beide shooten eigentlich ausschließlich TFP. Dass, wenn es jetzt aber kein TFP wäre, dann würde ich natürlich als Fotograf auch argumentieren, warum soll ich das Modell erst 2 Stunden kennenlernen und dafür im Zweifelsfall zahlen? Wenn, zahle ich sie dafür, Fotos zu machen. Und wenn sie mit der Situation nicht umgehen kann, hier ist die besprochene Idee, da ist die Umkleidekabine, zieh dir schon mal das Outfit an und dann geht's los. Damit muss ich rechnen, wenn ich das Ganze in einem professionellen Bereich mache. Und mit professionell meine ich jetzt einfach nur, da fließt in irgendeiner Weise Geld. Du redest aber jetzt, das muss man klarstellen, von einem ganz eindeutigen Hobby-TFP-Bereich.
Jein. Ich muss jetzt einfach mal Jein sagen. Es ist bei mir ja, wie du gerade schon sagtest, so, das ist ein TFP-Vertrag, das heißt, beide dürfen danach die Bilder benutzen. Und die Zahlung, in Anführungszeichen, ist ja ein Bild. Und dieses Bild soll so schön wie möglich sein. Aber ich denke, man kann auch mit dieser Art und Weise an Geld verdienen rangehen, wenn man sich darauf einlässt, dass man die Bilder danach verkauft und nicht dem Model, sondern als Bildband. Dann habe ich ja wieder eine andere Prämisse. Dann zahle ich ja nicht das Model, was da ist, aufgrund irgendeiner Zeitbasis, die wir uns gesteckt haben, sondern ich verdiene mein Geld dann mit dem Verkauf des Bildbandes.
Okay.
Und von daher denke ich, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, was jetzt nicht bedeuten soll, die eine ist besser als die andere, um Gottes Willen. Das ist jetzt einfach nur, oder dieses Modell, ich möchte die Leute erstmal kennenlernen und ganz oft entstehen auch dabei Freundschaften. Das funktioniert auch im professionellen Bereich, ist allerdings nicht so präsent. Das muss man dazu auch ganz klar sagen.
Mhm. Aber jetzt sagst du, ich meine, du hast jetzt gesagt, jein. Wenn wir jetzt einfach mal diesen Weg gehen und sagen, okay, jemand, der so fotografiert wie du und diesen Anspruch hat, ich möchte die Person, die ich fotografiere, erstmal kennenlernen, auch mit dem Hintergedanken hinterher dann eine authentischere Reaktion, ein authentischeres, ein präsenteres, echteres Dasein des Modells auf dem Foto zu haben. Das würde ja bedeuten, dass wenn du tatsächlich mal ein Bildband machen wolltest, den du verkaufen wollen würdest und du würdest deswegen den Weg gehen und zu sagen, okay, jetzt buche ich die Modelle auch, damit die veröffentlichungsrechtliche Frage absolut klar ist, weil sie hat Kohle dafür gekriegt, sie wusste, wofür es ist, fertig. Dann würde das ja bedeuten, dass du das Produkt zu bekommen, was du haben willst, im Zweifelsfall trotzdem das Modell 3 Stunden buchen würdest, um 2 Stunden mit ihr Kaffee zu trinken und dann 1 Stunde zu shooten. Oder noch kürzer zu shooten.
Viele Fragestellungen. ich glaube, so tief in dieser Thematik, dass das Ganze irgendwann mal zu einem Beruf wird und dass man genau diesen Weg geht, in dieser Findungsphase, die hat sich bei mir einfach noch gar nicht gestellt.
Ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass du in die Richtung gehen willst. Das ist jetzt wirklich hypothetisch gefragt. Also wenn ich dir sagen würde, du wärst jetzt an dem Punkt, du willst ein Bildband machen, würdest du dieser Argumentation folgen, dass du dann das Modell für 3 Stunden buchen würdest, damit du sie 2 Stunden kennenlernen kannst, um sie 1 Stunde zu shooten? Oder würdest du dann sagen, okay, aus einem unternehmerischen Gedanken heraus suche ich jetzt ein Modell, das in der Lage ist, instantly, also sofort, einen guten Gesichtsausdruck zu faken, um das dann zu machen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber damit würde ich ja meinen Prinzipien nicht treu werden, wenn ich ein Modell buchen würde und sagen würde, pass mal auf, du kommst, 5 Minuten später geht's los und dafür kriegst du Geld. Ich glaube, dann würde sowas besser funktionieren, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine Monografie, also ich habe nur ein Model und es wird nur mit einem Model ein Bildband geben. Und dass man sich danach einfach mit dem Gewinn, dass man den aufteilt. Also das Model kriegt einen gewissen Anteil, der Fotograf kriegt von dem Gewinn einen gewissen Anteil, abgesehen jetzt von der Druckerei und so weiter. Marketing, davon redet man ja gar nicht. Aber dass man das Ganze nachher auf eine faire Basis einfach aufteilt. Und dann ist es ja wiederum egal, ob ich jetzt 2 Stunden gebraucht habe oder 10 Stunden. Das Geld, was ich bekomme, ist das gleiche, nur dass ich viel authentischere Bilder damit bekomme.
Okay, ja gut, das ist natürlich eine gute Idee, dann zu sagen, man macht das als Gemeinschaftsarbeit, was Fotografie zumindest auch nach meinem Verständnis mit den Modellen immer ist. Deswegen würde ich das unterschreiben. Ich wollte nämlich eigentlich gerade schon dazu aufrufen, dass man dir jetzt schon Bewerbungen schickt als Modell, weil man dann in ungefähr einem Jahr, wenn du vielleicht tatsächlich mal ein Bildband machst, dass man dann 3 Stunden Geld bekommt für 2 Stunden Kaffee trinken. Das ist eigentlich der Traumjob. Sonst hätte ich jetzt gesagt, so, wo die Leute die Bewerbung hinschicken können. Die Modelle. Aber ja, also man kann festhalten, bei dir ist es halt tatsächlich wichtig, dass du eine intensive Vertrauensbasis schaffst zum Modell, um eine entspannte Atmosphäre herzustellen, in der dann ein möglichst authentisches Bildergebnis entsteht. Weil du willst im Prinzip lockere Reaktionen haben.
Genau. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die wirklich guten Bilder erst ab Shooting 2 und aufwärts entstehen. Weil man dann einmal diesen ganzen Prozess von Kennenlernen über das Bildmachen, über die Bildauswahl, über die Aushändigung der Bilder schon einmal durchgelaufen hat und erst dann so wirklich das Vertrauen aufgebaut ist, so, oh, das, was wir gemacht haben, das hat ja Hand und Fuß und das Ergebnis ist auch gut. Und deswegen sind die Shootings bei mir eher darauf ausgelegt, langfristige Zusammenarbeiten zu machen. Also nicht, du kommst einmal zu mir, wir machen Bilder und dann sehen wir uns nie wieder, sondern meistens, wenn es funktioniert hat, steht eigentlich am Ende des Shootings schon fast ein zweiter Termin wieder da. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, auch bei der Bildauswahl involviere ich die Models mit ein. Weil anders als vielleicht andere sehe ich das Bild nicht als mein Werk, sondern als Gemeinschaftswerk. Und nur weil ich das Bild toll finde, muss das Model das Bild nicht toll finden. Also warum zum Teufel soll das Model kein Mitspracherecht haben bei der Bildauswahl? Natürlich kann man als Fotograf, während man sich zusammen über dem Monitor die Bilder anguckt, noch irgendwo ein Veto einsetzen, weil das Model sagt, oh, das Bild finde ich aber super, aber ich hätte da jetzt total was gegen. Aber warum soll das Model das andersrum auch nicht sagen, wenn sie sagt, boah, hör mal, auch wenn das Bild vielleicht technisch perfekt ist oder emotional gesehen perfekt, ich gefall mir darauf nicht, warum soll das Model das nicht sagen dürfen? Und mit welchem Recht würde ich dieses Bild denn dann veröffentlichen? Nochmal, es ist ja alles ein Hobby und es ist ausschließlich ein Hobby. Es ist auch nur TFP. Und das Ganze lebt ja von der Gemeinschaft, wie du eben schon gesagt hast. Es ist ein gemeinsamer Weg, es ist eine gemeinsame Arbeit. Wir sind nicht Peter Lindberg oder andere Leute, die da wirklich Geld mit verdienen und wo den Leuten halt von vornherein klar ist, worauf sie sich einlassen. Wir sind Hobbyisten, wir haben Bock da drauf, aber das gehören halt immer bei der People-Fotografie zwei Leute dazu, der Fotograf und das Model. Und das ist keine One-Man-Show, das ist eine Gruppenarbeit.
Ich finde es ganz interessant. Ich habe vorige Tage eine Konversation zugespielt bekommen zwischen Modell und einem anderen Fotografen. Und da war die Aussage von dem anderen Fotografen, die reiße ich jetzt aus dem Kontext, aber da kam tatsächlich die Aussage, die Arbeit mit dem Shooting hat ja der Fotograf als Argument. Und das finde ich halt, das ist schwierig. Das mag sich vielleicht so anfühlen, aber wir haben ja schon öfter festgestellt, dass da die Wahrnehmung der Fotografen oft der Wirklichkeit der Modelle nicht wirklich gerecht wird. Mhm. Weil es scheint zwar so, dass wir viel Arbeit damit haben. Also ne, manchmal geht es bei der Idee los. Nicht immer kommt eine Idee vom Modell, auch oft genug. Aber also zumindest ist es bei mir so, dass auch oft genug von den Modellen in irgendeiner Form eine Idee kommt. Aber dann kommt dahin halt das Shooting, okay, da wenden Modell und Fotograf ungefähr dieselbe Zeit auf. Und dann kommt halt der Teil der Nachbearbeitung, die mal mehr, mal weniger aufwendig ist, je nachdem, wie der Bildstil ist und was da umgesetzt werden muss. Was aber halt vergessen wird, oder dann führen die Fotografen an, ja, und dann muss ja die ganze Technik beschafft werden und die kostet ja Geld und es ist ja auch Zeit, sich in das alles reinzudenken. Was dabei aber oft übersehen wird, ist, dass es eben solche Zeit- und Investitionsfaktoren oft genug auf Seiten der Modelle gibt. Also jetzt mal rein Aktmodelle ausgenommen, die kaufen nicht viel an Klamotten für die Shootings. Das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint.
Aber sehr plakativ runtergebrochen.
Sehr plakativ. Aber worauf ich hinaus will, ist halt eben, dass es genügend Modelle gibt, die, wenn ihr das im Hintergrund hört, das ist übrigens der Kühlschrank, aber ich glaube, das hört man nicht, ehrlich gesagt, dass runtergebrochen ist, dass es halt bei vielen Modellen auch einen Park an Klamotten gibt, die abgesehen von Shootings im Alltag nicht tragen. Das muss man einfach mal ganz klar sehen. Das ist irgendwo eine Investition. Das kostet auch Zeit, das zu besorgen. Und ich glaube, dass das doch im einen oder anderen Fall in der Summe durchaus Sachen aufwiegt. Zumal du wahrscheinlich eine Kamera durchaus länger benutzen kannst, als jetzt irgendwie einen Satz Klamotten.
Ja, im Optimalfall.
Gut, ne? So, aber letztendlich, du hast es ja schon gesagt, ne, es ist ein Hobby und es gehören zwei Seiten dazu. Und ich finde es auch immer so ein bisschen kleinlich, irgendwie dann anfangen zu zählen, ja, wer hat denn was da rein investiert. Da sind einfach zwei Seiten, die bringen ein individuelles Skillset mit, ne? Wir sind die fotografierende Seite. Wir wissen, mit der Technik umzugehen. Wir können das Bild im Prinzip zum Foto machen. Aber wenn es die andere Seite nicht gäbe, die ihr Skillset mit reinbringt, dann würde es nicht funktionieren.
Ich bin da völlig bei dir und ich würde auch noch den weiteren Schritt gehen. Wenn ich mir jetzt einen neuen Blitz kaufe, dann kaufe ich den ja nicht für dieses eine Shooting mit dem einen Modell, sondern dann ist das ja eine Investition, die ich in mein Hobby rein investiere. Da hat das Model ja erstmal von den Ausgaben gar nicht zu suchen. Das ist ja dann meine Entscheidung gewesen, dass ich mein Hobby weiterführen darf, führen kann. Und diese Aussage, ja, der Fotograf hat ja mehr Arbeit. Das Thema Arbeit würde ich jetzt auch gar nicht in den Vordergrund stellen, weil es ist ein Hobby. Und wenn ein Hobby zur Arbeit wird, dann hat man irgendwann mal was falsch gemacht. Also wenn ich keinen Bock mehr darauf hätte, zu fotografieren oder in Lightroom zu arbeiten oder in Photoshop, dann würde ich entweder damit aufhören oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, wir beide reden jetzt über unsere Meinung und unsere Herangehensweisen. Das darf natürlich jeder andere völlig anders und frei machen und wählen. Es geht ja, glaube ich, eher gerade darum, uns beiden mal so ein bisschen vorzustellen, wie machen wir das?
Ja, wir sind von der Vorstellung von Jan jetzt ja schon irgendwie mitten in ein Thema eingestiegen. Ihr wisst immer noch nicht, wer ich bin, aber ist egal. Das lassen wir einfach so. Das kann ich dann gleich noch nachschieben. Ja, na klar, also natürlich bei dem Podcast geht es um das, was wir denken und was wir meinen. Deswegen hören die Leute uns zu und nicht irgendjemand anderem. Wenn denen unsere Meinung nicht gefällt, müssen sich jemand anderen anhören. Mhm. Sie können aber auch trotzdem völlig anderer Meinung sein. Also wir wollen ja jetzt... Das ist ja jetzt kein Propaganda-Podcast, dass wir die alle gleichschalten wollen und die alle so fotografieren wie du oder ich. Mhm. Ich finde, also wenn ich selber mir sowas anhöre oder anschaue, also andere Fotografie-Videos oder Sachen darüber lese, dann bedeutet das ja nicht, weil ich das lese, dass ich das dann irgendwann genauso mache. Und dass ich das eins zu eins übernehme, sondern ich lese sowas oft und denke so, ah, okay, so kann man das auch machen, aber am Ende kommt was anderes raus. Dein Einstieg war ja eben mal, wir verwenden fast dieselbe Technik. Mhm. Ich hätte fast verwenden gesagt, das wollte ich aber nicht, sondern wir laden auch schon mehrfach dieselben Modelle ein. Mhm. Und trotzdem entsteht mit derselben Technik, mit denselben Personen unterschiedliche Sachen. Das liegt halt einfach daran, dass wir irgendwann den Input, den wir bekommen haben, anders bewertet haben und uns das auf unterschiedliche Wege geführt hat.
Ja, absolut. Wenn wir das Ganze mal weiterspinnen und vielleicht so ein bisschen den Bogen in deine Richtung reinschieben, vor dem Podcast haben wir uns darüber unterhalten, dass man jetzt zum Beispiel bei mir irgendwo so einen Faden sieht in jetzigen Bildern. Ich will nicht sagen, dass die alle gleich sind, aber man sieht so eine Signatur, so eine Handschrift, auch wenn Thema Schwarz-Weiß und sensibler Arbeiten oder emotionale Arbeiten recht populär sind. Es gibt viele verschiedene Fotografen, die das Ganze machen. Nur meine Bilder, oder hoffe ich zumindest, das muss jemand anders bewerten, nicht ich, sprechen dieselbe Sprache. Und bei dir ist das ja nicht ganz so der Fall. Du setzt dir ja erstmal, du hast eine Idee im Kopf, möchtest die umsetzen und gehst dann auch ein bisschen anders an die Sache ran. Erzähl dazu mal doch mal was.
Ja, genau, also um das im Kontrast zu setzen, wenn ich deine Fotografie richtig verstehe, dann geht es dir tatsächlich darum, den Menschen, der zu dir kommt, das Modell, eben eigentlich, deswegen finde ich bei dir die Bezeichnung Modell auch fast falsch, weil ich Modell als Definition sehe, das ist jemand, der sich zur Verfügung stellt, um eine Rolle zu spielen, um jemanden oder etwas darzustellen. Mhm. Und bei dir geht es darum, du lädst dir das Modell ein, den Menschen ein. Und die spielen in dem Moment keine Rolle mehr, sondern die sind ein Stück weit sie selber.
Ja.
Im Idealfall.
Ja.
Was übrigens interessant wäre, aber jetzt Holzchen und Stöckchen, ne, das hatten wir schon, die Frage, warum arbeitest du gerne mit Leuten zusammen, die keine Modelle sind und wie unterscheidet sich diese Entscheidung, die du ja genauso triffst wie ich, wie unterscheidet sich der Grund bei uns beiden? Aber das schiebe ich mal ein bisschen zur Seite. Okay. Also bei dir geht es darum, die Leute abzubilden. Und bei mir sind die Modelle, ich verstehe die auch tatsächlich mehr als Modelle. Also ich lade mir die Personen ein und es gibt eine Idee. Und es kommt was von der Persönlichkeit der Modelle rein, weil ich es immer ganz interessant finde, schon was von den Leuten mitzunehmen und meistens aber auch was aus den Leuten herauszukitzeln, was in denen steckt, was aber im normalen Leben und im normalen Alltag vielleicht kein Platz hat. Mhm. Ja, also für die Leute, die uns nicht zuhören und die jetzt denken, ja, wie zum Teufel sehen denn die Fotos von den beiden Hiopais aus? am einfachsten wäre vielleicht jetzt tatsächlich an der Stelle einfach mal Instagram-Kanäle zu nennen. Dann könnt ihr euch das jetzt einfach angucken und dann wisst ihr, glaube ich, was wir meinen und wieso das so unterschiedlich ist. Also dein Instagram-Handle ist jetzt im Moment gerade aktuell.
Ja, das ist janp_fotos.
Also janp_fotos.
Genau.
Genau. Und bei mir ist es einfach markusfotos, kein Unterstrich, de. Also ich habe einfach mal den Punkt von der Webseite weggelassen quasi an der Stelle.
Hast du es dir einfach gemacht.
Genau, das Markus ist halt mit C. So, das ist das Einzige, was an der Stelle wichtig ist. Also bei mir sind die Fotos definitiv plakativer als bei dir, würde ich sagen.
Okay.
Kann man das so beschreiben?
Ich denke, das ist in
Ordnung. Ja, ne? So, bei mir spielt Nachbearbeitung der Fotos eine größere Rolle als bei dir. Also zumindest sichtbar ist die Nachbearbeitung bei mir deutlich.
Ich glaube auch tatsächlich.
Und Bei dir gibt es die, aber die ist weniger präsent, definitiv.
Die ist maximal Mittel zum Zweck. Maximal.
Ja, Mittel zum Zweck ist die bei mir auch. Ja, okay, aber anders. Ich weiß, was du meinst.
Dann lass es mich so formulieren, wenn ein Mensch, um jetzt nicht mehr sagen zu möchten, Modell, wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, hör mal, ich habe heute ganz schlechte Haut, da sind 3 Pickel auf meiner Stirn, dann mache ich die weg und dann benutze ich noch, also die Pickel, denke ich, darf ich wegmachen, weil die halt nichts Dauerhaftes ist, ja. Das ist was Temporäres. Dann benutze ich Lightroom noch, um Farblook kann ich ja nicht sagen, ich nenne es jetzt mal Kontrastlook draufzusetzen. Und Photoshop ist dann irgendwie nur noch das Ass im Ärmel, wenn ich, ach, wie soll ich das sagen? Ich sag jetzt mal, ich bin mit dem Bildschnitt nicht einverstanden. Da fehlt links irgendetwas. Da müsste mehr Platz sein, mehr schwarze Wand. Dann würde ich maximal in Photoshop die Wand ein bisschen größer machen. Aber auch wirklich nur maximal. Photoshop ist für mich kein Must-Have. Das ist da, das hat man im Abo mitbekommen. Und manchmal ist es praktisch.
Aber du brauchst es nicht wirklich. Du könntest damit leben, wenn du es nicht hättest.
So ungefähr.
Okay. Ja, also ne, das ist, denke ich mal, einer der Hauptunterschiede, die Sichtbarkeit von Bearbeitung. Ich bearbeite gern. Das hat bei mir sowas Meditatives. Da kommt Musik auf die Ohren und dann gib ihm. Und ich mache das auch nicht immer subtil. Und du hast eben was gesagt, was ich interessant fand, was mir nicht so bewusst war. Du hast gesagt, dass du, wenn man dir 10 Fotos hinlegen würde und eins davon wäre eins von mir, würdest du es halt rauspicken können. Und ich habe mich nie damit beschäftigt, ob es einen eindeutigen Stil gibt, der irgendwie ganz klar ist, der stinkt nach mir. aber das scheint so zu sein. Und das ist sicherlich diese vielleicht dann auch das, was in der Bearbeitung entsteht und sicherlich auch teilweise die Themen der Bilder. Also bei mir reicht das halt von schon ganz normalen Porträts irgendwo. Das gibt es bei mir auch. Das mache ich auch.
Hat man gesagt, ja.
Das mache ich auch gerne, auch wenn das Leute vielleicht nicht glauben. Aber das geht halt hin bis auch in eine provokantere Richtung. Also das ist der Part, wo ich halt meine, ich mag es immer auch mal Seiten rauszukitzeln aus den Modellen, wenn die da Bock drauf haben, ganz klar, die sonst vielleicht eher privat bleiben. Und ja.
Also ich würde jetzt behaupten, dass dein Dutch and Burn-Stil relativ laut Markus schreit. Also ich glaube, wenn man 10 Bilder von verschiedenen Künstlern sieht, ich nenne es jetzt einfach mal Künstler, dann würde dein Bild herausstechen, weil dein Dutch and Burn doch, das hat halt eine Handschrift. Ich glaube, daran würde ich das jetzt festmachen.
Okay. Du erwischt mich gerade dabei, dass ich da nie wirklich drüber nachgedacht habe. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich müsste allerdings mal zurückverfolgen, das werde ich jetzt im Anschluss mal machen, weil es mich mal interessiert, wann das eigentlich passiert ist. Weil irgendwann muss ich ja damit angefangen haben. Und ich weiß nicht, wie das entstanden sein könnte.
Ich glaube, das bekannteste Beispiel oder das präsente Beispiel, was ich gerade habe, ist, wenn ich jetzt an deine Homepage denke und an deine Workshops, dann gibt es den Workshop Act und Dessous. Und da gibt es ein Bild, wo eine junge Dame die Arme sehr weit auseinander hat, die kniet auf dem Boden. Jetzt nicht das, was ihr denkt, aber die sitzt auf dem Boden, hat die Arme sehr weit auseinander, wie Flügel. Und ich kenne ja auch das Rohbild und auf dem Bild sehe ich, oder sieht man ganz, ganz stark, wie das Dutch and Burn auf den Armen gemacht worden ist, wenn man das Rohbild dazu kennt. Das muss man natürlich dazu sagen. Mitunter an diesem Bild oder das Bild, was ihr im Urlaub gemacht hat im Café, an den Beinen. Das sind, glaube ich, so gerade die 2 Bilder, die mir direkt einfallen, wo man dieses Dutch and Burn an den Beinen sieht.
Okay, das ist jetzt für die Hörer sehr schwer nachzuvollziehen, um welche Bilder es geht.
Stimmt.
Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ja, also wie gesagt, um die Stile vorzustellen, also wir machen das mit fast identischer Technik und landen bei völlig unterschiedlichen Ergebnissen einfach. Du hast, oder ein Hauptunterschied in den Fotos ist auch, dass ich ein Fan davon bin, die Kontrolle über die Parameter des Bildes zu haben, wenn ich es mache. Das heißt, ich bin ein Fan davon zu blitzen.
Mhm.
Ich brauche mein Schwarzbild vor dem Shooting. Also Schwarzbild, für die, die es nicht kennen, das macht man im Studio. Du stellst die Kamera ein auf die Werte, die du gerne haben willst, schaltest im Prinzip die Fernbedienung vom Blitz aus, sodass die nicht mit auslösen, der oben auf der Kamera sitzt, die Fernbedienung, machst ein Foto und schaust dann, ob das Foto wirklich schwarz ist oder ob aus einer Dauerlichtquelle, sei es das Fenster, sei es die Studio-Deckenbeleuchtung, sprich Putzlicht oder was auch immer, ob irgendwas davon einen Einfluss auf das Bild hat oder ob ich ohne Blitze ein tatsächlich schwarzes Foto habe. Das macht man einfach, um dann zu wissen, okay, ab jetzt ist alles, was ich an Licht auf dem Bild habe, Licht, über das ich Kontrolle habe. Dann schaltet man das Ganze wieder ein und dann baut man sein Lichtsetup. Du bist jetzt mittlerweile hingegangen und hast von ich fotografiere mit Blitzen, bist du übergegangen zu ich fotografiere mit Dauerlicht, zu ich fotografiere ohne Licht, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich fotografiere mit Fensterlicht, hast du eben gesagt.
Ja, wenn man das so runterbrechen möchte, darf man das sagen, wobei ich überhaupt nichts gegen Blitzfotografie habe und oder gegen Dauerlichter. Um Gottes Willen, das sind für mich auch immer noch sehr gern genutzte Mittel, um Licht in das Ganze reinzubringen. Aber es ist halt für mich eher so dieses Backup. Wenn ich jetzt in den Raum reinkomme, also ich war letztens bei einer Bekannten von mir, es war ein Homeshooting und die hatte super Bilder, oder nicht Bilder, super Fenster oben in der Dachschräge und das Licht fiel ganz toll in diesen Raum hinein, da würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen Blitz aufbauen, damit ich mein eigenes Licht kreiere, sondern dieses natürliche Licht möchte ich dann benutzen und das unterstreicht ja auch irgendwo mein Stil. Ich möchte ja eine Situation ablichten, wo ich einen Mensch habe und kein Modell, wie es in echt im besten Fall auch sein kann. Hier möchte ich aber nochmal darauf aufmerksam machen, auf meiner Instagram-Seite sind auch noch ganz viele alte Bilder, wo das vielleicht noch nicht so präsent ist. Und wenn dann dieses, das war auch bei diesem Homeshooting der Fall, irgendwann wurde es halt dunkel und irgendwann reicht auch ISO 4000 nicht mehr aus und auch nicht mehr, weil einfach kein Licht mehr da ist. Dann war ich froh, dass ich mein Dauerlicht bzw. meine Blitze mit hatte und dieses Fensterlicht versuchen konnte nachzustellen mit einem Lichtformat. Dann habe ich einfach mein Blitz aufgebaut an der Position, wo auch das Fenster ist, mit einem Lichtformat, der ungefähr dieselbe Charakteristik hat wie dieses Licht. Und dann konnte man weitermachen.
Mhm.
Ich glaube aber, dass für jemanden, der diese Bilder und diese Herangehensweise nicht kennt, dass man das, glaube ich, nicht sehen würde.
Mhm.
Das wäre einfach eine Bilderreihe und man sieht, hoffe ich zumindest nicht, dass von jetzt auf gleich auf einmal dieses künstliche Licht, das natürliche Licht ersetzt hat, weil es halt dunkel wurde.
Ich verstehe. Du hast es gerade schon gesagt, du arbeitest dann einfach gnadenlos mit hohen ISO-Werten,
ja,
bis zu einem gewissen Punkt.
Mittlerweile.
Finde ich ganz interessant, weil die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass ich mittlerweile sehr, sehr häufig meinen Bildern, wenn ich die bearbeite, einfach Rauschen hinzufüge.
Mhm.
Und dass ich das sehr, sehr oft mache, erkenne ich immer daran, dass ich mir dafür eine Photoshop-Aktion gebaut habe. Also für die Sachen, die ich oft mache, gibt es immer eine Photoshop-Aktion.
Sieht man die auch auf YouTube?
Die Rauschen-Aktion,
ja,
weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich lade ja meine Aktionen, die ich so benutze, immer ganz regelmäßig irgendwie bei mir auf der Homepage hoch, dass man sich die runterladen kann, wenn man,
okay,
will. Und da ist das dann auch bei. Also immer mal nach einer Weile mache ich dieses ZIP-File nochmal neu, was man sich da runterladen kann, wenn man das unbedingt will. Aber ich meine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, Rauschen zu machen, aber der Punkt ist halt, wenn du immer wieder dieselben Handgriffe machst, das kommt dann aus meinem beruflichen Umfeld irgendwie im IT-Bereich, dann fängst du halt an, den Mist zu automatisieren.
Mhm.
Und dann will ich halt bloß nur noch einmal doppelklicken und dann habe ich das Rauschen da drauf und dann mache ich noch ein bisschen Feintuning des Rauschens über die Ebenendeckkraft und dann bin ich halt fertig. Das ist da so die Herangehensweise. Aber da unterscheiden wir uns halt auch wieder. Ich versuche halt, das Foto in der Kamera so zu machen, dass ich viel Spielraum habe, später mit dem Foto in eine Richtung zu gehen. Ich habe zwar oft beim Shooting eine Idee, wie das fertige Bild aussehen soll, auch vom Gesamtlook her. Ich weiß meistens, ob ich schwarz-weiß haben will, ob ich nur die Farben reduziere, ob ich da irgendwie, keine Ahnung, ne, was auch immer. Das ist mir meistens beim Shooting schon klar, wo es hingehen wird. Oder es fällt mir spontan ein, wenn ich das Foto dann auf dem Display sehe. Nichtsdestotrotz habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass ich dann am Rechner sitze mit dem Foto und plötzlich diese ursprüngliche Idee revidiere und sage, nee, doch nicht, ich mache jetzt was anderes draus. Und da hätte ich halt Hemmungen, so mit dem ISO draufzuknallen. Wenn ich dann aus irgendeinem Grund beschließe, ich will das total clean haben, dann habe ich dieses vermaledeite Rauschen da. Und dann mache ich das lieber nachträglich dazu.
Ich glaube, das ist so ein bisschen Segen und Fluch, wenn man so einen in Anführungszeichen festgelegten Bildlook oder Bildstil hat. Bei mir ergibt sich nicht die Fragestellung in der Post-Production, möchte ich jetzt Donald Trump eine ordentliche Hautstruktur geben oder eine Hautfarbe, sondern es ist einfach schwarz-weiß und damit Punkt. Auf der einen Seite beschneidet einen das in einer gewissen Art und Weise, weil man jetzt nicht mehr großartig über den Tellerrand hinausblicken kann. Auf der anderen Seite macht es einen auch unglaublich frei, weil man sich auf die Kernsachen konzentrieren kann und man will auch gar nicht mehr vom Tellerrand hinweg gucken. Mhm. Und meine Herangehensweise ist halt, ich will das Bild so in Anführungszeichen perfekt in der Kamera haben, wie nur irgend möglich, und will diese Natürlichkeit einfangen. Und ich müsste eigentlich mal den Schritt gehen und sagen, okay, ab jetzt fotografiere ich nur noch in JPEG und Bild bearbeite gar nicht mehr, weil sich das einfach für meinen Bildstil meistens nicht ergibt. Meistens ist es in Lightroom nur ein paar Anpassungen, aber ich habe mittlerweile auch in der Kamera Presets angelegt, die meinen, ich sage jetzt mal, Kontrastlook sehr nahe kommen. Die importiere ich auch in Lightroom rein und mache dann wirklich nur noch so ein Feintuning oder vielleicht mal das Bild ein bisschen gerade, und damit war es im Großen und Ganzen dann auch schon.
Ich finde ja, dass der minimalistischere Stil einen Vorteil hat im Sinne von Zeitlosigkeit der Bilder. Mhm. Weil ich habe gerade, als du das gesagt hast und gesagt hast, ja, dann mache ich das und ich mache JPEG und dann ist mir das alles egal. Da habe ich gedacht, mein Argument, was ich dir entgegenschmeißen wollte, war, was machst du denn, wenn sich in vielleicht einem Jahr oder zwei dein Bildstil nochmal ändert? Also du hast ja gerade schon gesagt, du bist von diesem etwas pompöseren Bildstil weg hin zu einem minimalistischeren Stil.
Der wird sich auch in zwei Jahren bestimmt wieder ändern, keine Frage.
Genau, aber der Gedanke, den ich gerade hatte, weil was ich manchmal ganz gerne mache, ist alte Bilder nochmal hervorholen und nochmal nach meinen heutigen Vorlieben, nenne ich das jetzt einfach mal, neu zu bearbeiten. Das finde ich immer ganz spannend, das mal hin und wieder zu machen. Und die Möglichkeit habe ich natürlich, wenn ich Fotos von vornherein so fotografiert habe, dass ich maximal Möglichkeiten habe in der Nachbearbeitung. Und deswegen kein Rauschen, solche Dinge halt. Mhm. Ne? Jetzt ist aber eine Sache, die das unterscheidet uns. Dein Bildstil hat was zeitlos ist und was auch sicherlich auch in 10 Jahren oder noch länger nach wie vor gut aussehen würde. Vielleicht würde man in 30 Jahren über die Frisur sich wundern, der Modelle, so wie wir uns über Frisuren aus den 80ern jetzt wundern. Okay. Aber vom reinen Bildstil her, finde ich, ist der so zurückgenommen und so zeitlos auch, dass der da immer noch funktionieren würde, glaube ich. Also denke ich jetzt jedenfalls. Während ich das bei meinen Fotos eher nicht so sehe, sondern die entsprechend jetzt vielleicht meinem Geschmack und vielleicht auch ein bisschen einem Zeitgeist. Aber ich weiß nicht, ob in 20 Jahren das größte Problem an dem Foto die Frisur von dem Modell ist.
Ich glaube, ich würde sogar sagen, dass viele, und da zähle ich mich zu, gehen ja mittlerweile hin und setzen in Lightroom oder in Photoshop nochmal eine Körnung oben drauf. Ich weiß, dass mich die Analogfotografen dafür mich jetzt schlagen würden, weil ich weiß selber, dass nur Analogkörnung die echte Körnung ist. Ist okay, ist völlig in Ordnung. Aber warum packen wir eigentlich Körnung drauf? Eigentlich packen wir nur Körnung drauf, weil wir es von Analogfotos gewöhnt sind, dass die rauschen, dass die körnen. Und wenn ich ein Digitalbild nochmal mit einem Rauschen versehe, dann habe ich wieder diesen Look von einem alten Kodak-Film. Und in dem Moment weiß ich nicht mehr, wenn ich dieses Bild ausdrucke, ist das jetzt letzte Woche gemacht worden? Oder ist das vor 30 Jahren gemacht worden? Ich glaube, wir packen die Körnung drauf wegen dem Zeitlosen. Zumindest mache ich das. Das mag jemand anders sehen, um Gottes Willen.
Ich brumme hier schon die ganze Zeit in das Mikrofon, ja, okay. weil ich da an einer Stelle oder reinhaken will. Was uns beide, glaube ich, auch noch als Fotografen unterscheidet, ist, dass du dich viel damit beschäftigst, und das meine ich überhaupt nicht nachteilig, ist nur ein Unterschied, dass du dich viel damit beschäftigst, wie andere fotografieren und dass du dich auch viel mit anderen Bildern beschäftigst, im Sinne, dass du dir die anguckst und dass du vielleicht eine Vorstellung davon hast, wie sieht der eine oder andere Film aus von der Körnung, wie wirken unterschiedliche Filme und so weiter. Vielleicht, ich weiß nicht. Wir sind beide eigentlich immer nur Digitalfotografen hauptsächlich.
Ich fange so langsam an mit der Analogfotografie.
Genau, aber das ist der Unterschied zwischen uns. Du hast klare Namen, wo du sagst, die haben dich in irgendeiner Form inspiriert. Das habe ich überhaupt nicht. Ich meine das gar nicht despektierlich, mir ist völlig egal, was andere fotografieren und wie deren Stil ist und wie die da hingekommen sind. Das ist mir total Latte. Ich versuche da irgendwie einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, und dann komme ich da irgendwie hin. Und jetzt wieder zurück zu der Körnung, weil das war das eigentlich. Und dasselbe gilt auch dafür. Analogfotografie interessiert mich gar nicht. Punkt. So, die haben Analogfotografie, so ist mir völlig egal. Ich habe da nichts gegen. Also ich bin der toleranteste Mensch der Welt. Mir ist völlig egal, was die Leute privat machen, wenn die Tür zumachen. Und mir ist auch völlig egal, was die Leute für einen Film in ihre Kamera packen. Ob das Aqua, Kodak oder ob der 10 Jahre alt war, ob der schon mal offen war oder ob da schon mal Fotos drauf waren. Das ist mir alles total egal. Von mir aus packt ihr euch auch hinten einen Sensor rein. Das ist mir wirklich egal. Jeder soll fotografieren, wie er Bock hat. Der Punkt ist, ich habe auch in meinem Leben noch nicht so viele Analogfotos gesehen, außer vielleicht irgendwelche Fotos aus Kindertagen, die meine Eltern noch auf Filme gemacht haben, die aber alle nicht den Anspruch erheben, künstlerisch wertvoll zu sein und meistens mittlerweile so viel von ihren Farben verloren haben, dass die meistens ohnehin bloß nur noch gelb sind. So, da ist die Körnung das kleinste Problem. Also ich habe keine richtige Vorstellung davon, glaube ich zumindest, wie ein Analogfoto aussieht und was den Reiz von einer Körnung von einem Analogfoto ausmacht. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht in der Lage, wenn du mir zwei Fotos hinlegst, zu sagen, das eine ist digitale Körnung, das andere ist analoge Körnung. Es sei denn, die digitale Körnung ist so unglaublich gleichmäßig, dass mir klar wird, dass das mathematisch ist, aber das ist was anderes. Ich glaube, warum mache ich Körnung drauf? Und ich glaube, dass es bei mir nicht darum geht, dass ich einen analogen Look nachahmen will, wenn ich darüber nachdenke, sondern dass die Cleanheit von digitalen Sensoren und die Cleanheit, die diese Sensoren erreicht haben, sich irgendwie falsch anfühlen beim Draufgucken. Weißt du, was ich meine? Also, ich mag, dass das ist ein bisschen wie bei Musik. Es gibt, wenn du dir ein Musikstück anhörst, was oft Musikstücke von Profis, also von Profis meine ich jetzt wirklich gestandene Musiker, davon unterscheidet, was ich vielleicht zusammenzimmern würde, wenn ich irgendeine Ahnung von Musik hätte, ist, dass klar, eine Melodie ist klar definiert. Das sind Töne, die folgen aufeinander. Wenn man sich aber mal mit einem Kopfhörer ein Musikstück anhört und mal versucht, wie auf einer Party, wenn du dich eigentlich mit jemandem unterhältst und du versuchst, denjenigen, der dir was erzählt, was langweilig ist, zu ignorieren und du versuchst mitzukriegen, über was reden die anderen Leute. Dasselbe kannst du mit Musikstücken machen. Wenn du aufhörst, auf die Hauptstimme zu hören und versuchst zu hören, was da noch so im Hintergrund passiert, dann fällt dir auf, dass da irgendwo einer ist, der völlig random hin und wieder zwei Stöcke zusammenklatscht oder dass da mal ganz leise irgendwo was klingelt oder sonst irgendwas. Oder bei Gitarrenstücken, dass Töne entstehen, einfach weil durch eine Unachtsamkeit des Musikers eine Saite irgendwie gestreift wird, die eigentlich nicht gestriffen werden sollte. Gestriffen werden sollte? Gestreift werden sollte? Egal.
Sie schwingt noch nach.
Sie wurde angeregt, ohne Teil des Musikstücks zu sein eigentlich. So, das heißt, da entsteht ein Rauschen. Da entstehen Dinge, die da nicht hingehören, die aber die Sache erst interessant machen. Das ist der Unterschied zwischen gut produzierten Musikstücken und dem, was ich machen würde. Bei mir gäbe es die Melodie, die Hauptstimme und vielleicht noch ein Schlagzeug, das wäre total langweilig. So, und ich finde, dass dieses Rauschen, dass dieses eigentlich Ungewollte fürs Auge die Sache interessanter macht zum Betrachten.
Kann man vielleicht sagen, um dieses Clean nochmal so ein bisschen aufzugreifen, was die neuen Sensoren heute alles leisten kann. Wenn ich jetzt ein Porträt mache, oder angenommen, du sitzt jetzt gerade vor mir, wir haben Corona-bedingt die 1,5 Meter Abstand und ich habe deinen Kopf ich sehe den ja jetzt in einer gewissen Größe. Und wenn ich jetzt ein Porträtfoto von dir mache und ich bearbeite das Bild an einem Monitor, dann sehe ich das Gesicht auf dem Monitor viel größer, eben weil der Monitor etwas größer ist und weil ich deutlich mehr Megapixel habe und weil ich eine andere Brennweite habe als mein Auge. Und dadurch sehe ich auch wieder viel mehr Details, als ich sie in Wirklichkeit sehen würde. Mhm. Ja, genauso wie wenn ich 100% reinzoome, dann sehe ich auf einmal eine Hautstruktur, die es mir in der natürlichen Umgebung gar nicht möglich ist zu sehen. Ich müsste so dermaßen nah an dich herangehen und dann wird mein Auge nicht mehr scharf stellen können. Ich kann mit der Kamera viel mehr Details sehen, als ich in echt sehen kann. Und ich glaube, das ist das, was du mit diesem cleanen Look oder mit diesem unnatürlichen Look vielleicht sagen wolltest. Kommt das hin?
Nee, aber ja. Und zwar, nee, das ist nicht das, was ich mit dem Cleanen meinte, aber du hast recht. Das, was du sagst, ist noch was anderes. Mhm. Du siehst auf Fotos, besonders wenn man sie auf einem digitalen Wiedergabegerät anguckt, also sei es jetzt nur das Handy, sei es der Bildschirmmonitor oder was auch immer, dann hat man tatsächlich die Möglichkeit, Dinge zu sehen, die ich nicht sehen würde, wenn ich jemanden einfach selbst in einem relativ geringen Abstand sehen würde. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sehen die einzelnen Adern von deinem Auge. Wenn ich mir jetzt aber ein Porträt von dir angucken würde, dann könnte ich da reinzoomen oder sonst was, dann würde ich diese Sachen sehen. Selbst wenn ich nicht reinzoome, sehe ich das einfach, weil das, du hast schon recht, die Auflösung, das Foto durch die hohen Auflösungen unterstützt irgendwie die Wahrnehmung an der Stelle. Und vielleicht ist das Rauschen auch so ein bisschen ein nachträgliches Verschleiern dieser Details. Mhm. Das ist wie dieses Uncanny Valley. Kennst du den Begriff? Das gibt es bei Robotern oder bei Computerspielcharakteren, gibt es das auch oft. Aber es kommt eigentlich aus diesen Robotern. Also wenn du Maschinen baust, die menschenähnlich aussehen. Mhm. Also diese Assistenzroboter nenne ich die jetzt mal. Und du versiehst die mit einem menschenähnlichen Gesicht und du baust da auch noch was dran, dass die Mimik haben. Mhm. Dann gibt es einen gewissen Punkt, wo das noch so schlecht ist, dass es ganz klar als maschinell zu erkennen ist. Mhm. Das finden wir okay. Direkt danach kommt dieses Uncanny Valley, wo man nicht das Gefühl hat, mit einem echten Menschen zu sprechen, aber auch nicht das Gefühl hat, mit einer Maschine zu sprechen. Und weil es nicht klar ist, fühlt man sich sehr, sehr unwohl plötzlich. Mhm. Oder man findet dieses, was immer das ist, was man da sieht, unsympathisch, ohne dass man das vielleicht benennen kann. Und erst wenn die Qualität dieser Illusion so gut wird, dass man wieder akzeptiert, dass es ein Mensch ist, ist es wieder okay. Aber da gibt es halt dieses Loch. Das ist das Uncanny Valley. Und vielleicht spielt das da ein bisschen mit rein.
Ich gehe ja mittlerweile hin, manchmal ganz provokant und mache bewusst unscharfe Bilder mit einem alten Objektiv.
Was das würde ich jetzt auch sagen, einfach.
Ja, eigentlich habe ich meinen Autofokus nicht ganz unter Kontrolle. Aber egal, darum soll es gar nicht gehen. Sondern manchmal mache ich bewusst mit einer alten Linse unscharfe Bilder, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man die Emotion, ein Lächeln, auch im Unscharfen erkennt. Mhm. Und wenn ich diese Struktur, diese Hautstruktur und diese ganzen Details, die Schärfe nicht mehr sehe, dann lenkt sie mich auch nicht ab. Dann konzentriere ich mich noch mehr auf das Lächeln. Ist dir das mal aufgefallen? Also jetzt nicht nur bei mir, sondern generell. Oder mal drüber nachgedacht?
Nee, so direkt noch nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert, ja. Weil unsere normalen Sehgewohnheiten sind ja so, dass wenn man sich mit jemandem unterhält, hast du einen Krampf im Bein?
Ja, so langsam.
Das ist, wir hocken, nur damit ihr das versteht, wir hocken hier auf so einem Sofa und dadurch, dass wir natürlich irgendwie nur in einem geschwitzten Winkel ins Mikrofon sprechen müssen, hat man nicht so viel Bewegungsfreiheit. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich würde jetzt gerne zurückspulen. Ich war dabei, es ging um das Lächeln, genau. Mhm. Das Lächeln im Unscharfen. Und ich glaube, dass wenn man sich normalerweise unterhält, guckt man sich in der Regel ja in die Augen. Das heißt, die ganze Mundpartie, die restliche Mimik wird nur von diesen peripheren Sehen wahrgenommen. Mhm. Das heißt, die wird überhaupt nicht scharf wahrgenommen. Und insofern könnte es schon sein, dass das unscharfe Gesicht die Wahrnehmung der Emotionen unterstützt. Könnte sein.
Andersrum stelle ich mir das jetzt gerade sehr witzig vor, wenn ich jetzt einfach mal anfangen würde, dir die ganze Zeit nur auf den Mund zu gucken.
Weißt du, dass die Leute total, wenn du jemanden Gesprächspartner wirklich verwirren willst, dann guckst du dem nicht in die Augen, sondern du guckst dem genau zwischen die Augen.
Oh je.
Und das ist auch nicht nett.
Gut, ich glaube, wir schweifen jetzt gerade so ein ganz klein wenig
ab. Ja, meilenweit. Aber wir haben ja gesagt, eine Offenblende, das heißt, wir sind offen für alles, was so auch peripher an der Fotografie dranhängt. Das hat ganz gut geklappt in dem Podcast. Ne?
Ja, stimmt.
Es ist super, dass wir uns vor dem Start noch ein Thema rausgesucht haben, über das wir hätten sprechen können.
Was wir aber nicht getan haben.
Jetzt sind wir bei knapp einer Stunde auf der Uhr.
Und wir sind von der Perücke von Donald Trump und seinen Hauttönen über unsere Fotografie und warum wir das überhaupt machen, zum Schluss zu, wenn du Leute ärgern willst, guck ihnen zwischen die Augen gekommen.
Ja.
Wunderbar.
Und das in einem völlig, in einem Medium ohne irgendwelche visuellen Sachen. Also, ja. Ich finde es gut. Ich weiß nicht, sollen wir das an der Stelle wirklich mal beenden?
Ja.
Ich finde es gut, weil ihr könnt jetzt drüber nachdenken, wie ihr das seht. Und auch wenn ein Podcast vielleicht ein bisschen unüblich ist, um dazu aufzurufen, irgendwie mal eure Meinung dazu zu sagen, inhaltlich, haben wir sicherlich über eine ganze Menge Themen geredet, über die ihr vielleicht auch anderer Meinung seid. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns das schreibt. Wo immer ihr das hört, gibt es sicherlich die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, uns irgendwie zu schreiben. Und im Zweifelsfall geht ihr einfach auf unsere Instagram-Kanäle, die haben wir jetzt eben auch genannt. Geht da drauf und schreibt uns da einfach eine Nachricht. Und dann, denke ich mir, könnten wir sowas ja auch im nächsten Podcast oder im übernächsten, je nachdem, wie wir jetzt da zusammenfinden, können wir sowas ja auch mal einfließen lassen und auch mal das, was ihr dazu sagt, oder eure Gedanken dazu einfließen lassen. Fände ich ganz interessant eigentlich. Dann ist es nicht so, zwei Deppen unterhalten sich und der Rest hört zu. Ja, also, ich denke, vielen Dank fürs Zuhören, ist an der Stelle angebracht. Ihr habt es eine Stunde geschafft, uns zuzuhören, hoffe ich. Und,
mein Beileid.
Ich danke dir für das Gespräch auf jeden Fall.
Ja, ich danke dir für die Einladung zum Podcast.
Ja, das war deine Idee.
Nein, das war deine. Du hast mich irgendwann angeschrieben und hast gesagt, hör mal, wir quatschen die ganze Zeit über WhatsApp. Eigentlich können wir auch diese Sprachnachrichten mal 1:1 hochladen. Oder wir machen einen Podcast draus. Bin ich mir ziemlich sicher.
Habe ich nicht gesagt 1:1 hochladen und du hast gesagt Podcast? Ist ja auch egal. Ja. Also einer von uns beiden hatte die gescheuerte Idee. Ihr habt es euch anhören müssen. Dafür herzlichen Dank und ich sage bis zum nächsten Mal.
Bis dann.